Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann, die ist 27 und sie hat schon eine Menge mit Medien gemacht, 4 Bücher veröffentlicht, Radio moderiert, Fernsehen, Podcasts moderiert, eine Late-Night-Show an einem Theater gemacht, für das Neo-Magazin Royal gearbeitet. Im Zeitmagazin hat sie eine Kolumne und. Also besser geht's kaum. Ihr Buch Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch, darüber wurde viel geredet. Und jetzt ist ihr neues Buch da. Komplett Gänsehaut heißt das. Guten Tag, Frau Passmann.
Hallo, guten Tag.
Sie steigen schon mal mit einem interessanten Satz ein in Ihr Buch. Also, ich halte es für überbewertet, mit 27 zu sterben. Mit 27 sterben, das gab es ja häufiger bei Popstars, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse und so weiter. Warum ist denn für Sie 27 offenbar ein doch wichtiges Alter, ein wichtiges Jahr?
Also erstmal, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es nach 27 noch viele, viele gute Lebensjahre gibt. Und weil der Club 27 ja auch nur interessant ist, weil man nicht die Person ist, die selber gestorben ist. Und die Erzählerin steigt eigentlich damit ein, zu erzählen, was für einen großen Quatsch Janis Joplin und Jimi Hendrix gemacht haben, als sie gestorben sind, um so ein bisschen den Ton für die nassforsche Art dieser Erzählerin zu setzen.
Und nassforsch redet sie dann eigentlich über so einen Umschlagpunkt im Leben, oder? Ich bin eigentlich immer noch viel zu jugendlich. Eigentlich wäre es noch mal Zeit, jetzt noch mal ein bisschen erwachsen zu werden. Ist das so ungefähr die Phase, in der ihre Erzählerin ist?
Absolut. Ich selber auch. Also es gibt ja auch viele Parallelen zwischen mir und der Erzählerin. Beide 27, beide großstädtisch linksliberales Bürgertum, in dem wir uns befinden. Ich glaube, Mitte, Ende 20 ist klassischerweise, unabhängig von der Generation, in der man sich befindet, so ein Alter, in dem man anfängt, sein Leben anders aufzuräumen, als man es davor getan hat. Man ist nicht mehr an irgendeine Studien- oder Ausbildungsstadt gebunden. Man hat so die üblichen Führerscheine hinter sich gebracht und jetzt kann man so anfangen, sich so ein Leben zusammenzubauen, das man selber haben möchte, und steht dann automatisch vor der Frage, ja, aber was für ein Leben will ich denn haben? Um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt hier?
Und jetzt klingt das also vernünftig, was Sie erzählen, was an Ihrem Buch aber so schön ist, dass es so schön böse ist im Umgang dieser Erzählerin mit sich selbst, aber auch mit den Leuten um sie herum, vor allem ihre eigene Generation. Das sind also die Millennials. Sie sagt da mal über sich und ihre Mit-Millennials: Wir sind alle ein und dieselbe Person, und zwar völlig absichtlich. Wir haben keine lustigen Hobbys, haben seit 2013 keine Kleidung ohne postironisches Moment getragen. Wir interessieren uns nicht für Pferde oder Filme ohne künstlerischen Mehrwert. Wir tanzen nur, wenn Leute zuschauen. Wir lachen nur, wenn uns irgendjemand dabei hört. Also Ihr Buch lebt schon auch sehr von der Übertreibung, glaube ich zumindest. Aber sind Sie wirklich besonders genervt von Ihrer eigenen Generation?
Nein, überhaupt nicht, weil das Buch auch eine Sache immer wieder klar macht, und ich auch, jetzt auch gerne wieder, ich halte das für übertrieben, für eine Generation zu sprechen. Also das, was Sie vorgelesen haben, da geht es eigentlich um den Freundeskreis von der Erzählerin und auch der mit Sicherheit deckungsgleich im weitesten Sinne mit meinem Freundeskreis ist. Und ich glaube, es ist gar nicht so zielführend, eine gesamte Generation über einen Kamm zu scheren, weil es so viele verschiedene Herkünfte, Lebensarten gibt, dass ich mit Sicherheit nicht die gleiche Lebenserfahrung gemacht habe wie eine Zahnarzthelferin irgendwo in der fränkischen Vorstadt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube aber, es gibt ja ein Milieu, das in einer Generation existiert, und innerhalb dieses Milieus spielt das Buch, und das wird abgehasst, und zwar auch mit großer Begeisterung, obwohl ich selber Teil davon bin oder gerade deswegen.
Abhassen ist ja da ein schönes Wort. Sie setzen da auch noch eins drauf, zum Beispiel, wenn es um Political Correctness geht, würde ich auch gern, also ich könnte sowieso Ihr halbes Buch vorlesen. Ich beschränke mich mal wieder auf wenige Zeilen. Meine Freunde und ich sind im Prinzip noch schäbiger als Erbschleicher. Wir bereichern uns nicht an den Stadtrandwillen von dem Damen, sondern am Image von denen, denen wir unsere Political Correctness schenken. Können Sie uns mal erklären, was Sie damit meinen, mit dieser Bereicherung?
Ich glaube, es geht im ganzen Buch ganz viel darum, dass man Dinge nur macht, damit andere Leute dabei zuschauen können. Also ein bisschen das Social-Media-Phänomen. Und es geht da auch um Freundeskreise, die man hat, und Leute, mit denen man demonstrativ befreundet ist. Das gibt es mit Sicherheit nicht nur in dieser Generation, aber es gibt so dann, wenn man sich klassischerweise so eine Dinnerparty vorstellt von irgendwie Kunst- und Kulturleuten, dann gibt es immer Leute, die eingeladen sind, damit man sieht, dass man mit denen befreundet ist. Und natürlich auch immer mit so einer Selbstdarstellung wahnsinnig divers. Also verschiedene Ethnien, verschiedene Herkünfte und Religionen und irgendwie. Und man will damit eigentlich nur zeigen, schau her, ich bin so links und ich bin so okay mit der Welt, dass ich so einen diversen Freundeskreis habe. Und es geht überhaupt nicht um die Menschen, die da sitzen, sondern nur um die Selbstdarstellung.
So ist das in Ihrer Welt, Frau Passmann?
So ist es in der Zuspitzung, über die ich ein Buch schreiben kann in der Welt. Die echte Welt ist natürlich immer viel komplexer und wahrscheinlich auch besser, als ich sie beschreibe.
Und wenn Sie sich da jetzt so ausgiebig lustig machen oder abhassen über Ihr Milieu, hilft das dabei tatsächlich, das Milieu besser auszuhalten?
Es war gar nicht so das Ziel, da so eine Selbsttherapie zu machen. In erster Linie wollte ich manche Teile sehr genau beschreiben und bei manchen Teilen natürlich völlig übertreiben, damit es auch ein bisschen lustig wird. Aber es ging mir erstmal nicht darum, dass ich dieses Milieu besser aushalte, weil ganz ehrlich, ich könnte ja auch einfach wegziehen.
Es geht, was so ein ernsterer Ton ist, so habe ich das jedenfalls empfunden, ist, wenn es an diesen Punkt kommt, der eigenen Privilegiertheit auch der Leute um die Erzählerin oder eben um sie herum. Es gibt mal eine Szene, da fährt die Frau, die Erzählerin, wie so auf Taxi und sagt dann fast zum Taxifahrer, mir ist egal, was es kostet. Merkt dann offenbar im letzten Moment, dass das doch ziemlich abgehoben klingt. Ist das auch eine Auseinandersetzung, dieses Buch, mit ihrer eigenen Privilegiertheit?
Mit meiner eigenen sowieso, weil ich fände, sonst wäre es feige, also ein Buch zu schreiben über ein Milieu, in dem ich selber bin und dann zu sagen, mich betrifft es nicht, das wäre schon selbst für meine Verhältnisse ein bisschen zynisch. Ich glaube, was mir wichtig war, ist, dieses ganze Buch zu durchziehen mit einer Klassenfrage, weil Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es geht um Generationen und ich glaube, das ist sehr gelernt, dass man denkt, es geht immer um Generationen. Ich glaube, es geht ganz oft, aber wenn man vermeintlich über Generationen spricht, immer um Klasse und Herkunft und hart gesagt um das Geld, das man zur Verfügung hatte in der Kindheit und das man heute zur Verfügung hat. Und das durchzieht sich natürlich auch, deswegen durchzieht das auch das Buch, diese Klassenfrage. Und ich finde die total wichtig und wollte deswegen auch jeden Aspekt so weit wie möglich davon beleuchten.
Und was kann man damit machen oder was machen Sie dann mit dieser Einsicht, dass wir da ein Klassenproblem haben und dass Sie da auch drüber schreiben wollten?
Also ich für mich persönlich als Sophie Passmann wähle Parteien, die das zumindest ein bisschen verbessern wollen. Und ich als Erfinderin dieser Figur, dieser Erzählerin, hatte das Ziel, ein Buch zu schreiben, das natürlich von einer gewissen Klientel auch gelesen wird und die sich selber in diesem Milieu befinden, in dem es auch spielt. Und aber manche Dinge vielleicht mit einer gewissen Härte aufzeigen, die in einem journalistischen Sachbuch nicht möglich wäre, weil sich ein journalistisches Sachbuch richtigerweise natürlich an harte Fakten und Statistiken halten muss. Und durch künstlerische Überspitzung kann man das erreichen, was bloße Fakten eben nicht immer hinbekommen, eine emotionale Verbindung zu dem Thema darstellen. Und diese Erzählerin ist manchmal auf so eine selbstgerechte Art und Weise wohlhabend und unreflektiert dabei, dass ich glaube, dass die meisten Leute das zwar amüsiert lesen, aber zwischendurch auch denken, ich erkenne mich wieder leider ganz heimlich oder es ist so unsympathisch, dass ich so nicht sein möchte.
Manchmal hat das ja was von so einer leisen, lustigen Wutrede, dieses Buch, was auch durchaus köstlich ist. Aber dann im letzten Drittel wird der Ton doch sanfter, fast versöhnlich, würde ich sagen, als ob die Sprechende da dann doch wieder ihren Frieden gemacht hat mit ihrem Leben. Ist das für Sie als Autorin auch so?
Ja, also den Hass, mit dem das Buch anfängt mit der Erzählerin, den hatte ich, glaube ich, auch schon Jahre nicht mehr. Das war für mich, glaube ich, eher so ein pubertäres 16-, 17-jähriges Gefühl. Aber mir war natürlich wichtig, irgendwas mit dieser Haltung, mit diesem Hass auf die Welt anzufangen in dem Buch, weil ich das wahnsinnig uninteressant gefunden hätte, ein weiteres Buch zu schreiben, in dem eine junge Person die Welt um sich herum doof findet. Weil das hatten wir schon oft und da passiert auch nicht viel mehr in meinen Augen, als das gezeigt wird. Hass auf die Welt ist eine ganz tolle, spannende Haltung. Und der Ton des Buches wird ruhiger, weil diese Erzählerin, glaube ich, an ganz vielen Stellen aufgezeigt bekommt von ihrer Umwelt, dass diese Haltung, diese Hasshaltung zwar irgendwie für ein Buch ganz charmant ist, aber definitiv nicht fürs echte Leben taugt. Und ich glaube, sie wird ein bisschen zur Ruhe gezwungen, aber sagen wir so, ich habe sie ein bisschen so in ein Ende reingeschrieben, dass ich selber nicht enden möchte.
Jetzt heißt das Buch ja komplett Gänsehaut. Wenn wir am Schluss mal noch auf den Buchtitel gucken, wann hat denn da jemand komplett Gänsehaut? Aus welchen Gründen?
Es gibt so eine Stelle im Buch, wo ich als Autorin und auch die Erzählerin versuche zu greifen, was denn das Generationengefühl ist, wenn es denn eins gibt. Weil sie natürlich sagt, Generation, großer Quatsch. Aber wenn man diese Generation mit einem Phänomen beschreiben müsste, dann mit dem, dass wir alle, ausnahmslos alle, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. In den sozialen Netzwerken geht es um eine Sache, nämlich Selbstdarstellung. Und deswegen haben wir gelernt, dass alles, egal worum es geht, immer mit dem maximalen Affekt betrachtet werden muss. Also egal worum es geht, wir haben komplett Gänsehaut. Und als ich das erste Mal aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass es ein Buch irgendwann im Buchladen zu kaufen gibt, das diese zwei seltsamen deutschen Wörter aneinandergereiht im Titel hat. Und dann dachte ich, naja, dann muss ich es schreiben.
Und Sie haben es getan mit dem Buch Komplett Gänsehaut. Bei Kiepenheuer und Witsch ist das erschienen. Sophie Passmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.